Herzlich willkommen bei Breaking Vet. Bei uns geht es um alles, was mit vier Pfoten oder der Tiermedizinwelt zu tun hat. Eure Hosts, der YouTube-Tierarzt Karim und ich, Jana. Heute beschäftigen wir uns mit der Ökobilanz unserer Haustiere und Alternativen für die Hundeernährung. Ganz viel Spaß! Hallo Karim.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Hallo. Mir ist letztens aufgefallen, dass die meisten Leute uns ja wahrscheinlich gar nicht morgens hören und dass ich, wenn ich einen Podcast abends höre und mir jemand guten Morgen sagt, dass ich denke, jo, okay.
Stimmt, das sollten wir vielleicht ändern. Ne? Also, wann auch immer ihr uns hört, wir wünschen euch einen nächsten guten Morgen. Macht das mehr Sinn?
Nein, auch nicht. Wie geht's dir, Karim?
Gut, ich hatte am Samstag, also vor zwei Tagen bei der Aufnahme, hatte ich mein erstes Touch-Rugby-Turnier seit 2 Jahren. War gut, war interessant, vor allem.
Aber warte, spielst du selber oder bist du da, du bist auch Trainer oder nicht?
Beides, also ich trainiere die Bonner Mannschaft, aber ich spiele auch. Und es war der Pudelmützen-Cup in Köln, das ist immer so ein Spaßturnier, weißt du, da kommen aus ganz Deutschland kommen Leute. Wir waren irgendwie 80 oder so und dann werden Leute random in Teams gelost. Also alle spielen zusammen mit Leuten zusammen, die man eigentlich nicht kennt. Das ist halt ein Spaßturnier und das hat aber mega Bock gemacht. Und das war das erste so größere sportliche Event, das ich gemacht habe, seit ich mich fast vegan ernähre. Was so ein bisschen zum heutigen Thema auch passt.
Und seit wann machst du das?
Vegane Ernährung?
Ja.
Also ich esse immer noch Käse, weil ich von dem Teufelszeug nicht loskomme.
Ich habe überlegt, ob ich dich baste und sage, als wir letzte Woche telefoniert haben, hast du dir neben mir eine Pizza bestellt.
Genau. Ja, Käse ist wirklich das Zeug, wovon ich nicht loskomme. Und ich esse ab und zu Thunfisch. Aber ansonsten, also ich weiß nicht, ich finde diese Label halt so bescheuert, weißt du?
Ja, oh, bist definitiv. Du vegan, oder? Ich will das auch nicht.
Ja. Es ist halt, ich esse halt schon lange kein Fleisch mehr, seit mein Kumpel Rodia mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass das irgendwie sinnvoll ist. Und einem Jahr oder so, weißt du, es wurde halt immer weniger tierische Produkte und seit einem Jahr oder so esse ich eigentlich bis auf Käse nichts Tierisches mehr. Und halt
voll gut.
So.
Ja. Nicht schlecht.
Und es hat gut geklappt. Also ich war echt voll fit und klar hat das jetzt nicht unbedingt nur was mit der Ernährung zu tun, sondern auch mit dem Training und so weiter und so fort. Aber ich habe mich gut gefühlt. Ich war den ganzen Tag fit und es waren irgendwie 2 Grad. Wir waren den ganzen Tag draußen. Es war echt scheiße kalt und nass
Sportlich.
Und nieseln. Aber war fett, hat Bock gemacht, habe mich fit gefühlt. Muskelkater habe ich jetzt trotzdem derbe. Aber ist nicht schlimm. Ja.
Also ich lerne immer wieder Sachen von dir, von denen ich absolut überhaupt nicht wusste, dass es sie gibt.
Was denn jetzt in dem Fall?
Touch Rugby.
Ach so. Ah, okay. Ja, okay. Ja, es ist glorifiziertes Fangenspielen mit Ball.
Das ist ein guter Titel, okay.
Na, ja. Und bei dir, wie war's?
Alles prima. Ich habe im Moment relativ viel Urlaub und das ist super gut. Ich bin viel zu Hause, kann mich um viel Sachen kümmern. Letztes Jahr habe ich relativ viel gearbeitet, das ist jetzt ein ganz netter Kontrast.
Sehr schön, sehr schön.
Jawohl. Und ich hoffe, dass bald die Hörnchensaison auch wieder losgeht. So Februar, März rechne ich dann irgendwann damit.
Dass du dann wieder Hörnchen aufnimmst bei dir und so?
Jawohl.
Sehr schön, cool. Pass auf, normalerweise wäre ich jetzt dran, dir eine Frage zu stellen, um dich persönlich erkennen zu lernen. Ich werde das jetzt verbinden mit einer Zuhörerinnenfrage.
Ja? Okay, hau raus.
Da brauchen wir deine Expertise. Okay, warte, ich muss es kurz raussuchen. Und zwar hat Paula mir auf Instagram geschrieben, was sie geschrieben hat, ist, dass sie jetzt im dritten Staatsexamen ist und sie ist in einer Sinnkrise, hat sie geschrieben. Also hallo Paula, vielen Dank für deine Zuschrift. Sie möchte eigentlich Klinik machen, findet das toll, aber die Arbeitsbedingungen sind so mies und das Hauptproblem, das sie hat, ist, dass sie das Gefühl hat, auch durch die Prüfungen schreibt sie, dass sie nichts kann. Und sie stellt die Frage, wie man denn damit am besten umgeht, mit diesem Gefühl. Man kommt aus dem Studium raus und denkt, okay, ich kann eigentlich nichts. Und wie man da den Übergang in die Klinik schafft. So, und sie hat selber ein paar Ideen mitgebracht, aber ich frage jetzt erstmal dich, was denkst du, wie geht man am besten mit sowas um?
Okay, also so aus der Kalten würde ich erstmal sagen, Paula, du bist da auf gar keinen Fall alleine mit. Das ist ziemlich verbreitet und ich weiß auch, dass das Professoren durchaus bewusst ist. Ich habe da mal, ich glaube, ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein, die Internistik-Professorin aus München, so eine blonde, aufgeweckte Frau, wer sie kennt, weiß jetzt, wen ich meine. Ich habe gerade, die hat da schon öfter mal drüber gesprochen, dass das in den USA komplett anders gehandhabt wird, dass da die Studenten mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein aus dem Studium rausgehen und dass es bei uns eher so die Mentalität eben ja durch die mündlichen Prüfungen gibt von wegen, naja, du kannst eigentlich nichts, aber vielleicht kannst du doch ein bisschen was, dann bestehst du. So. Und aber von uns bist du weit entfernt. So. Das heißt, das ist der Vergleich, den man zieht. Ne? Du bist ja in einem Uni-Kontext, du bist umgeben von Diplomats, Professoren, Residents, die alle ein unglaubliches Fachwissen haben, was natürlich für einen Berufsanfänger ein super schlechter Vergleich ist. Wenn man sich jetzt mit dem Nachbarn von nebenan vergleicht, hat man aber vielleicht ziemlich viel Fachwissen so, ne?
Und ich denke, vielleicht, auf jeden Fall.
Ja. Und es ist ja auch kein, also ich meine, ne, das kommt dann super drauf an, in was für einer Praxis oder Klinik man im Endeffekt landet, wie gut man da unterstützt wird. Aber man sollte ja auch keine Wunderwerke von sich erwarten am Anfang. Es geht ja nicht drum, die super harten Fälle zu managen, sondern es geht vielleicht am Anfang drum, also ich hatte mal einen, wenn man so will, Lehrer in Kanada bei einem Praktikum, der hat immer gesagt, okay, geh immer einen Schritt zurück und konzentriere dich auf das, was du kannst. Wenn du einen Vorbericht im Programm stehen hast, wo dir überhaupt gar nichts so einfällt, wo du denkst, das passt vom Bericht her gar nicht in irgendeine Schublade, dann geh einen Schritt zurück und sag, okay, ich mach meine allgemeine Untersuchung. Das ist, was ich kann. Das heißt, das wäre für mich auch immer das Hauptaugenmerk, zu sagen, okay, ich kann eine allgemeine Untersuchung so machen, dass ich zumindest sicher Vitalparameter diagnostizieren kann, dass ich große Veränderungen finde. Und wenn das noch nicht der Fall ist, ja, dann am besten nochmal in einem Praktikum ein bisschen üben. Aber das ist die Grundbasis. Und wenn du das kannst, dann kannst du schon eine ganze Menge.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, man darf auch einfach nicht unterschätzen, wie viel man weiß. Weil es ist immer so, ist immer so eine merkwürdige Unterscheidung, finde ich, zwischen, oh ja, du kannst nicht den und den Knoten, also wenn man jetzt in die Chirurgie geht. Das ist ja aber auch einfach nur Handwerkszeug. Also das ganze Wissen, das man sich in diesen 5,5 Jahren Studium angeeignet hat, ist ja immens. Und man vergisst das häufig oder es wird einem häufig einem vergessen sozusagen, weil man irgendwie das gespiegelt bekommt, dass man eigentlich nichts kann. Aber jeder, der aus diesem Studium rausgeht, weiß und kann wahnsinnig viel auf allen möglichen Bereichen. Von irgendwelche bekackten Würste erkennen bis halt irgendwie Schweineerkrankungen. So. Und ich glaube, wenn man sich das einfach mal vor Augen führt, dann habe ich das Gefühl, dass es häufig einfach nur ein Selbstbewusstseinsproblem ist. Und das ist jetzt gar nicht so gemeint nach dem Motto, oh, ihr müsst einfach mehr an euch glauben. Sondern es ist, glaube ich, ich finde es halt wichtig, dass man erkennt, dass es ja ein systemisches Problem ist, dass das System einem sagt oder eintrichtert, 5,5 Jahre lang, sehr extrem, dass man nichts kann, dass das aber nichts mit der Realität zu tun hat. Und wenn man sich einfach nur bewusst macht, dass das halt ein systemisches Problem ist und nicht bei einem selber liegt, dann hilft das vielleicht, etwas mehr die Perspektive zu bekommen, dass man sich selber anschaut und sich überlegt, okay, wenn ich jetzt mal diese ganzen Bücher, die ich auswendig gelernt habe und irgendwelche Skripte stapel, dann fülle ich halt irgendwie so eine kleine Badewanne, dann das ist einfach absurd viel. So, und dann kann man sehr viel und dann gewinnt man vielleicht ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu sagen, nee, Freunde, ich kann sehr viel. Das, was ich jetzt noch lerne, ist halt so Handwerkszeug hauptsächlich. Und deshalb ich glaube so die, oder? So die innere Perspektive ist da auch ganz wichtig, oder was denkst du?
Ja, auf jeden Fall. Also zwei Sachen würde ich gerne dazu noch sagen. Zum einen ist es auch super viel wert, eine aktuelle Uni-Perspektive oder das aktuelle Uni-Wissen in der Tasche zu haben. Das ist ja auch schon mal ein Vorteil.
Guter
gegenüber
Punkt, ja.
Von Praktiker und Praktikerinnen, die seit Jahrzehnten vielleicht im Beruf sind. Die haben zwar sehr gutes handwerkliches Zeug, aber die sind vielleicht nicht auf dem allerneuesten Stand, was Dinge angeht. Du bist das schon, du hast das gerade gelernt. So. Und der zweite Punkt ist, gegenüber von Patientenbesitzern, Patientenbesitzerinnen, ist es ja häufig irgendwie, also die kommen mit einem Problem zu einem und das Gefühl, was bei denen vorherrscht, ist häufig, die sind besorgt. Die können das nicht einordnen, das Tier hat irgendwas, die sind besorgt und möchten jemanden draufschauen lassen. Der Main Skill von dir, Paula, an dem Punkt ist häufig, einzuordnen, ist das schlimm oder nicht schlimm? Mhm. So. Und denen die Angst oder die Besorgnis zu nehmen. Entweder indem man sagt, okay, ja, das ist schlimm, wir müssen jetzt was tun. Und das ist der Punkt, an dem du dir Hilfe holst. Es geht ja häufig nur darum einzuschätzen, okay, wir brauchen jetzt eine Intensivbehandlung oder wir machen irgendwie, es ist nicht so schlimm, Hunde haben mal blutigen Durchfall, so jetzt als Beispiel, symptomatische Anbehandlung und das einzuordnen für die Leute. Weil ich meine, googeln kann man alles Mögliche. Ne? Du kannst ja, weiß ich nicht, Pathophysiologien dir anlesen, du kannst als Besitzer googeln, mein Tier hat die und die Symptome und dann kriegt man Differentialdiagnosenlisten.
Krebs, das ist immer Krebs.
Genau, mehr oder weniger fundiert. Aber die tatsächliche Einschätzung von dem Problem, die kann man nicht googeln. Sondern das kannst du, die du da in der Realität stehst. Und das ist, glaube ich, einer der allerwichtigsten Punkte.
Total. Das ist voll gut, dass du das sagst, weil das erinnert mich daran, dass, also ich habe vor meinem Tiermedizinstudium habe ich ein Zivi im Rettungsdienst gemacht und die ganzen, also wenn ihr einen Schlaganfall habt, also oder eure Großeltern, was weiß ich, oder ein Herzinfarkt oder sonst irgendwas, oder vom Auto angefahren werde, dann kommen Rettungsassistenten und die haben ja auch kein Medizin studiert, sondern das ist ein Ausbildungsberuf und deren Job ist es, die Lage richtig einzuschätzen, im Zweifel einen Notarzt dazu zu holen und oder zu stabilisieren und ins Krankenhaus zu fahren. So, und so, das, also das kann man halt mit 5,5 Jahren Studium auf jeden Fall und noch sehr viel mehr und das reicht halt für so die ganz krass lebensbedrohlichen Notfälle, die wir Menschen so im Alltag haben. Also, ne, wenn man sich das mal so vor Augen führt, da kommt da Tütata und da sitzt ja nicht immer ein Arzt an Bord, sondern der wird dann im Zweifel dazugerufen. Das ist halt schon krass. Paula hat noch so ein paar Sachen genannt selber. Also sie hat mir danach dann noch mehr geschrieben. Genau, es ging halt auch dann ganz viel darum, was denn vom Arbeitgeber gefordert ist. Und ihr Wunsch ist es halt, sich nicht auf ein toxisches Arbeitsverhältnis einzulassen, unter dem Mindestlohn bezahlt zu werden. Und sie sieht das so ein bisschen in Konkurrenz zu diesem, ja, man kann aber nichts. Also so dieses klassische, ja, ich kann dir jetzt leider noch nicht viel zahlen, weil du kannst ja noch nichts. So. Und das ist natürlich so ein Sentiment, dass es lange gab, teilweise immer noch gibt, aber was ja langsam zum Glück ausstirbt. Was wir dazu bringen, dass es ausstirbt. So, und dann wollte sie ein paar Tipps zu Jobsuche und Bewerbungsphase und so. Sie hat erst nach Tipps gefragt und dann, Paula, hast du mir direkt ein paar Sachen genannt, die ich ganz cool fand. Zum Beispiel sich selber Red Flags formulieren. Dass sie zum Beispiel sagt, dass sie sich vorher Gedanken macht, ob es eine Arbeitszeiterfassung gibt, ob es eine Einarbeitungszeit gibt. Und das dann im Verlauf der Anstellung, im Verlauf der Probezeit nochmal zu überprüfen. Das finde ich ist ein ganz guter Tipp, dass man sich nach dem Studium und vor dem Einstieg in das echte Berufsleben Gedanken macht, was man eigentlich möchte zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Und,
definitiv.
Ne, und was dann dafür und was dagegen spricht, dass das dann erfüllt wird. Dass man das auch überprüft. Weil wenn man so im Arbeitstrott ist und dann ist man voll aufgeregt und dann passieren jeden Tag irgendwie spannende Dinge, und dann sollte man das irgendwo mal zumindest in Stichpunkten niedergeschrieben haben, was man eigentlich will, dass man das dann die ersten 6 Monate oder so immer wieder überprüfen kann. Das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Idee, oder?
Ja, ich würde hier auch nochmal auf die Folge mit Lisa Leiner zurückverweisen von Tierarzt plus Partner. Hol dir diese Gespräche ab. Also fordere dir das ein, was für Anforderungen an dich gestellt werden und was dein Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin erwartet. beziehungsweise nicht erwartet, so, ne? Das ist ja super unterschiedlich, je nachdem, wo du landest. Was auch echt hilfreich sein kann, ist ein Mentorensystem, dass du sagst, okay, ich brauche für die Anfangszeit jemanden, einen festen Ansprechpartner für entweder Fälle zu besprechen oder auch Probleme in der Praxis oder Klinik. Da jemanden zu haben, mit dem du persönlich ganz gut funktionierst, der idealerweise nicht dein Chef oder deine Chefin ist. Aber trotzdem eben genug Arbeitserfahrung hat, dass man da gut hingehen kann, ist super hilfreich.
Das hilft dann auch nochmal so ein bisschen Außenperspektive zu haben, jetzt bezogen auf die Arbeitsstelle.
Genau, und die werden dir ja auch zwangsläufig und automatisch Rückmeldung geben. Und das, also dann tappst du nicht so im Dunkeln mit deiner Einschätzung, ne? Weil das ist ja eine Projektion, zu sagen, okay, ich kann nichts und ihr erwartet viel von mir und ihr könnt mir deswegen nicht viel bezahlen. So, das ist ja nicht in 100% der Fälle wahr. Wahrscheinlich nicht mal in der Mehrheit.
Ich würde da polemisch ein bisschen weitergehen und sagen, wenn ihr irgendjemanden habt, sei es in der Uni oder sei es dann als potenzieller Arbeitgeber, Arbeitgeberin, die euch spiegeln, dass ihr eigentlich nichts könnt, geht in die andere Richtung. Lauft weg davon.
Ja, genau.
Fuck that shit, wirklich. Das braucht kein Mensch, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und wenn ihr zu einem Gespräch kommt, wo euch dann gesagt wird, ja, am Anfang kann man ja noch nichts, deshalb zahlen wir jetzt erstmal nichts so, oder weniger, dann sagt ihr einfach, okay, thanks, bye und sucht euch was anderes.
Ich würde das wieder so umdrehen, wie wir es eben gemacht haben bei den Patientenbesitzerinnen. Überleg dir, was du für den Arbeitgeber bist. Du bist eine Riesenmöglichkeit, du bist eine Chance. Du bist gerade super gesucht auf dem Arbeitsmarkt. Wenn du klinisch arbeiten willst, bist du gerade the glory. So, dich wollen alle haben. So, und du bist die Chance, dass vielleicht irgendwann, wenn du genügend Expertise gesammelt hast, vielleicht jemand anders weniger arbeiten kann, zurücktreten kann, weniger Notdienste für das restliche Team anfallen, etc. etc. Also das ist auch, also klar gibt's am Anfang viel Zeit, die irgendwie gedoppelt sein muss, wo viel erklärt werden muss. Aber dieses ich nehme mir jetzt die Zeit und erkläre es dir, spart ja im nächsten Jahr unglaublich viel Zeit, weil du es dann kannst. Also du, allein da steckt ja ein Riesenpotenzial von deiner Position.
Ja. Cool. Das ist doch ein sehr gutes Fazit. Vielen Dank für die Diskussion. Ich hoffe, Paula, wir haben jetzt deine Frage so zumindest angerissen. Ich hinte mal, dass da vielleicht demnächst noch mehr kommt. Gut, alles klar. Worüber wollten wir heute eigentlich reden?
Ja, du hast schon angefangen, über vegane Ernährung. Nicht ganz, aber so ein bisschen The Green Team, das grüne Thema.
Willst du starten oder soll ich?
Ja, doch, ich glaube, ich fange an. Aber okay, lass uns das doch so ein bisschen interaktiv machen.
Ja, sehr gerne.
Also, ich habe mir angeguckt, ist ja auch viel durch die Massenmedien gejagt worden, welche Klimabilanz Haustiere haben. Also es ist ja super, das Thema ist ja echt prestigereich, womit man früher irgendwie hätte jeder abgewunken, wenn man mit einer Diskussion über Klimaschutz kommt. Und jetzt stehen alle Türen offen. Heißt aber auch, dass alles, was wir so gerne machen, mitdiskutiert wird und diskutiert werden muss. Und jetzt gibt's eine Berliner Studie, die den ökologischen Fußabdruck von einem Hund untersucht hat. Und wenn man sich so ein Hundeleben betrachtet, dann muss man ja eigentlich quasi anfangen von der Zucht des Welpen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es ein Hund vom Züchter und nicht aus dem Tierschutz ist, über die Aufzucht, über alles, was an Pflege, Medikamenten, Zusatzprodukten gebraucht wird, über die Fütterung, und das ist schon quasi, Spoiler, der allergrößte Punkt, über das, was die Tiere ausscheiden, die Transportkosten, die man mit ihnen hat, die medizinische Versorgung gegen Ende des Lebens, die dann immer mehr wird, bis hin im Prinzip zur Einäscherung. So. Das alles ist super schwierig abzubilden, logischerweise, weil es ja eine riesen Palette an unterschiedlichen Faktoren ist. Und die Autoren hier haben sich das etwas einfacher gemacht und haben sich quasi den größten Punkt rausgepickt, nämlich die Fütterung, und haben da eine Lifecycle Analysis gemacht.
Mhm. Von wann ist diese Untersuchung?
Letztes Jahr. Nee, vorletztes Jahr, im Jahr 2022. Mhm. Ja. Und die haben sich einen 15 Kilo Durchschnittshund vorgestellt. Also die Studie ist eigentlich, ich finde die ganz witzig, nicht wegen der Ergebnisse, die sie gebracht hat, sondern aufgrund der Methoden. Da ist relativ wenig Methodik drin und relativ viel. Also wir nehmen an und hypothetischerweise und wir rechnen, also das ist natürlich gleichzeitig eine Limitation, aber natürlich geht es auch nicht anders. Sie haben sich so einen 15-Kilo-Hund genommen, der ungefähr 13 Jahre lebt. Und sind von Massfutterfütterung ausgegangen. Was schätzt du, wie viel so ein Hund über sein ganzes Leben isst?
Wie viel Kilo oder wie viel Tonnen?
Ja. Ja.
Boah, Alter. Okay,
das ist schon mal die richtige Dimension zumindest.
ich sag mal 3 Tonnen.
Ja, gar nicht schlecht. Also je nach Größe, also zwischen 8 und 30 Kilo haben die so Beispielrechnung gemacht, zwischen 1,5 und dann über 6 Tonnen.
Ah ja, okay. Krass.
Ja. Ist schon verrückt, ne? Ist natürlich ein krasser Unterschied, ob man da nass- oder Trockenfutter nimmt.
Mhm, ja.
Oder veganes Futter vielleicht. was die aber auch untersucht haben, sind die Ausscheidungen.
Da hatten wir, da muss ich mal kurz einhaken, da hatten wir übrigens mal im Podcast die Diskussion, was man denn eigentlich, in welche Mülltonne man, also ne?
Genau.
Dein Hund kackt irgendwo hin, dann machst du da ein Plastiktütchen drum und dann, wohin kommt das denn? Weil es gibt so kompostierbare Kottüten, die sind aber nicht dicht und das ist halt bei Kot eher schwierig so und deshalb gibt es im Endeffekt immer diese Plastikteile und damit machst du es zu schwarze Tonne und irgendwie wird verbrannt oder so. Also es ist irgendwie ein bisschen problematisch.
Ja, aber also ich greife vorweg, das haben die in der Studie auch kurz aufgegriffen, nur so als Nebenpunkt, und haben gesagt, also die Plastiktüten sind ein verschwindend geringer Anteil an den Greenhouse Emissions, die so ein Hund produziert. Also die haben, wie gesagt, das ist eine Berliner Studie und man muss wissen, Berlin ist hat relativ viele so mittelgroße Hunde, die halt hauptsächlich auf Bürgersteigen spazieren gehen, da auch ihre Hinterlassenschaften hinterlassen und die relativ wenig aufgesammelt werden. Die haben hier in der Studie haben die einen, ich mache Anführungszeichen in der Luft, Experten für die Abfallwirtschaft von Berlin befragt. Und der hat gesagt, also nach seiner Schätzung, oder ich weiß nicht, wo er die Zahl her hat, ungefähr 15% der Häufchen werden vom Besitzer aufgesammelt auf den Berliner Straßen. Der Rest bleibt da liegen.
Oder boah, das bestätigt alle Klischees, die ich über Berlin habe.
ja, schon. So, und der hat selber gesagt, ja, das ist für eine Großstadt sehr wenig im nationalen Vergleich.
Dafür kommst du in Singapur direkt ins Gefängnis.
Aber hallo. Ja. Und die haben sogar da so kleine extra Fahrzeuge, die nicht für die allgemeine Abfallentsorgung zuständig sind, sondern die nur dafür da sind, Kothäufchen aufzusammeln.
Oh Gott, das ist wie in so einer Dystopie.
Ja.
Irgendwann kommt so ein Roboter mal so.
Allein die Vorstellung, dass sich Menschen hinsetzen müssen und ein Fahrzeug designen müssen. Okay, wir bauen jetzt eine Maschine, die nichts anderes tut, als auf dem Bürgersteig Hundescheiße aufzusammeln. Also, bitch, please, was mit? Naja, wie auch immer. Jedenfalls stoppt die so geschätzt oder im Durchschnitt alle 12 Meter.
Oh Gott. Ja, okay.
Ja, also eigentlich kann man sich Berlin als einzige Tretmine vorstellen, als eine Meile aus Kothaufen. Die haben halt quasi diese Zahlen, um damit zu genommen, um zu berechnen, wie viel von den Exkrementen landet in der Umwelt und wie viel landet in der Abfallwirtschaft. Und die sind davon ausgegangen, dass ein mittelgroßer Hund, der 13 Jahre alt wird, in seinem Leben ungefähr 1 Tonne Kot produziert und ungefähr 2000 Liter Urin.
Okay.
Das haben die tatsächlich, also sie haben von so ein paar Hunden Häufchen gesammelt und haben halt quasi die gewogen und die haben sogar die Zusammensetzung untersuchen lassen.
Ich stelle mir gerade halt so vor, so ein, weißt du, so, wenn ich das jetzt veranschaulichen würde, dann würde ich so, hätte ich so einen Hund, so einen, weißt du, so einen weißen Pudel, der da sitzt und mit dem Schwanz wedelt und dahinter so ein Riesenberg von 1 Tonne Kacke und so Badewannen-Äquivalente von 2000 Litern Urin.
Ja.
Das stelle ich mir als Bild vor.
Genau, so würden Privatsender das visualisieren, das ist richtig.
Ja, ich bin zu sehr in dem Denken schon drin, ja.
Ja, jedenfalls haben die da alle möglichen Faktoren noch rausgelesen im Sinne von Umwelttoxizität. Ich denke, das geht jetzt hier so weiter, hat man auch keinen Vergleich zu, keine Vorstellung von. Aber unterm Strich sind wahrscheinlich die Plastiktüten, selbst wenn man 100% der Kothäufchen in Plastiktüten absammelt, sind das im Vergleich zu der Futterrechnung, ist es ein kleiner Faktor, also verschwindend gering. Aber zu dem Thema noch, was ich mich bei diesen Fahrzeugen gefragt habe, die den Hundekot aufsammeln, da habe ich zum ersten Mal gedacht, ach, da geht die ganze Hundesteuer hin. Weil das ist ja gar nicht mal so wenig, so. Dass du für einen Hund irgendwie, also in Mainz sind das 190 Euro im Jahr, die du Hundesteuer für einen Hund bezahlst. Mhm. Wobei Mainz, ich habe noch nie solche Fahrzeuge in Mainz gesehen, da könnt ihr mal nachrüsten. Vor allen Dingen, weil Berlin günstiger ist. By the way, kurz off topic, warum ist ein zweiter Hund in der Hundesteuer teurer als der erste?
Ach, ist das so?
Das ist so. Das wusste, okay, also es war mir auch neu jetzt, aber ich konnte jetzt so auf Anhieb nicht so richtig irgendwie ein Argument finden, was dafür spricht, weil es ist ja jetzt nicht.
Wird das dann auch immer teurer? Also ist dann so der achte Hund dann so einfach so unfassbar teuer?
Ja, das ist ja städtespezifisch, die Staffelung ist da unterschiedlich, aber es war zumindest, also ich habe exemplarisch N gleich 3 Mainz, Berlin und Bonn rausgesucht. Okay. Und da ist immer der zweite Hund teurer als der erste und dann ist es quasi so jeder weitere Hund oder sowas in der Art.
Spannend. Okay, wie schneidet Bonn ab?
Bonn, da ist der erste Hund, kostet 160 Euro und der zweite, weiß ich jetzt nicht.
Okay, ja, egal, aber es ist 30 Euro günstiger als Mainz. Okay, spannend.
Genau, so in der Mitte zwischen Mainz und Berlin.
Mhm. Ich muss sagen, die gefühlte Hundekot-Aufsammelfrequenz ist aber in Bonn recht gut, glaube ich. Zumindest hier, wo ich wohne.
Ja, ich habe auch das ist ja ein krasser Unterschied, ob du jetzt irgendwo mitten in der Innenstadt wohnst, wo Grünflächen sowieso rar gesät sind, oder ob du in der Vorstadt wohnst oder so. Also, das ist auch so ein bisschen komisch. Und wer kontrolliert eigentlich, also es kontrolliert doch niemand eine Hundesteuer, oder? Läuft da draußen Ordnungsamt rum und sagt, ja, hallo, Sie haben hier einen Hund an der Leine, zeigen Sie mir doch mal die Marke. Passiert das?
Also hier passiert in dem nicht, Park bei mir vorm Studio sehe ich zumindest häufig Polizei und Ordnungsamt, die da rumlaufen und irgendwie mit den Leuten reden und die sich das angucken und so. Aber ich weiß nicht, ob die quasi nach Hundemarken
schauen. Mit den Hundehaltern?
Also auch, die reden halt generell mit Leuten da irgendwie. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die wollen, ob die sich Hundemarken angucken oder nicht, keine Ahnung.
Ja. Gut, okay, das war kurz off topic. Also bottom line von der Studie ist, ein exemplarischer Hund produziert in seinem Leben ungefähr 8,2 Tonnen CO2. Ohne Tierarzt, andere Produkte und Care, sondern wirklich nur über Fütterung, Futterherstellung, Transport, Entsorgung etc. etc. Und die haben das ins Verhältnis gesetzt, haben gesagt, das ist so viel wie ungefähr 13 Mal von Berlin nach Barcelona und zurück fliegen.
Okay.
Es ist aber gleichzeitig auch so viel wie ein Mensch im Jahr an CO2 ungefähr in unseren Breitengraden verursacht.
Okay. Also, und ich meine, es gibt ja nicht unerheblich viele Hunde in Deutschland, muss man dazu sagen.
Ja, das ist richtig, aber da gibt es noch zwei andere Studien. Also die Schweiz hat das untersucht für deren Verhältnisse. Also wenn du die kompletten Schweizer Greenhouse Emissions beachtest, dann ist die ganze Haustierhaltung, nicht nur Hundehaltung, ganze Haustierhaltung irgendwie 1,2% davon. Also da gibt es auf jeden Fall andere Hebel.
Ja.
Und wenn man aber, es kommt ja immer auf die Referenz an, ne? Anders ausgedrückt, wenn du die globalen Emissionen der Tierfutterproduktion betrachtest, dann ist das so viel wie die jährlichen Emissionen von kleineren Staaten, also wie zum Beispiel von den Philippinen.
Ja.
Ja. Krass, also, kommt immer auf die Referenz an, ne? Man kann das natürlich so ausdrücken, dass es klingt, oh mein Gott, ich darf nie wieder ein Haustier halten, weil das ist furchtbar fürs Klima. Man kann es auch so ausdrücken, dass man sagt, ja, okay, gibt andere Stellschrauben, wo man vielleicht eher dran gehen könnte.
Ja, aber
Futter der größte Part
so,
ist.
Oder? Also das ist doch generell bei diesen Klimadiskussionen immer so,
klar,
dass man, hey, aber hat mir jemand an die Kreuzfahrtschiffe gedacht und so. Also das ist ja Whataboutism dann so.
Ja, ja, schon. So, aber da der größte Punkt die Ernährung ist, kannst du jetzt mal einsteigen mit deinem veganen Thema.
Ich habe letzte Woche bei Instagram gefragt, ob ihr euren Hund vegan ernähren würdet. Und ich dachte so, ey, ich habe ja so eher, also meine Zielgruppe ist ja eher klimabewusst und so. Und da werden bestimmt voll viele sagen, ja, würden sie eigentlich gerne machen. Aber es war einfach irgendwie jenseits der 80%, niemals. Und das fand ich interessant. Und ich arbeite gerade an einem Video zu veganer Ernährung. Ich klammer jetzt so ein bisschen den ganzen Klimaaspekt aus, weil die Gründe für eine vegane Ernährung eigentlich ja nur ethische sind. Also ich habe halt keinen Bock auf Tierleid und so, ey, Mann, also ich sag direkt dazu, ich bin unentschlossen, ob man einen Hund vegan ernähren sollte oder nicht. Mhm. Aber es ist schon ein super weirdes Konzept, dass ich Schweine züchte beispielsweise, die einen Hund frisst, aber keine Hunde züchte, die ein Schwein frisst. Weil das ginge ja, weil die sind ja so von der Ernährungsweise ähnlich. Und ich könnte ja genauso gut Hunde in einem Stall haben, die schlachten und dann die Organe an Schweine verfüttern und die würden damit prima zurechtkommen. Mhm. Aber das macht die
das, mal, das erinnert mich an diese, kennst du diese Plakate, wo so eine, quasi wie die Bremer Stadtmusikanten, so eine Reihe an verschiedenen Tieren aufgereiht ist? Von halt irgendwie Katze, Hund, Pferd, dann Kuh, Schwein und dann ist quasi die Frage, where do you draw the line?
Mhm, ja, genau. Ja, ja. Ja, ist wirklich, also es ist einfach, also muss man nicht drüber diskutieren, das ist ja einfach ein sozial, also ein gesellschaftlich-soziales gewachsenes Verständnis von Tieren, das keinerlei Begründung in der Realität hat. Also da gibt's ja keinen Grund für. Weil das sind ja alles Lebewesen so. Das macht einfach gar keinen Sinn. So, das ist der eine ethische Aspekt für eine vegane Ernährung. Der andere ist Klima, wie du es gerade gesagt hast. Weil man auch nicht darüber diskutieren muss, dass Tierhaltung für Tiere, die uns ernähren oder die andere Tiere ernähren, ist halt einfach voll der Klimakiller. Und da wäre es natürlich cool, wenn man eine alternative Ernährungsweise hätte. So, und was ich mir jetzt aber angeguckt habe, ist, ob denn eine vegane Ernährung für einen Hund überhaupt sinnvoll ist. Und ich meine, ihr, die ihr uns jetzt hier zuhört, ihr kommt zu überwiegendem Teil aus dem Tiermedizinbereich und studiert das gerade oder arbeitet in dem Bereich. Und ihr wisst, dass Hunde halt keine Wölfe sind und dass der Ernährungstrakt von Hunden eher dem eines Schweins ähnelt als eines Wolfes. Beispielsweise können Hunde, haben mehr Gene, die Amylase exprimieren. Das heißt, dass das Enzym, das in unserem Speichel zum Beispiel drin ist, und wenn ich lange auf dem Brötchen rumkaue, dann wird das süß und so, weil es langkettige Kohlenhydrate, also Stärke, in kurzkettigen Zucker spalten kann. So, und dieses Enzym ist total praktisch, wenn ich mich pflanzlich ernähre, weil die ganzen Proteine beispielsweise, die in pflanzlicher Nahrung drin sind, die sind halt ganz häufig mit Kohlenhydraten umschlossen. Das heißt, ich muss erstmal die Kohlenhydrate knacken mit dieser Amylase, um an die Proteine ranzukommen. Dann habe ich halt als Endergebnis dann praktischerweise Kohlenhydrate und Proteine, also total cool. So, und Hunde können das alles, müssen wir nicht drüber diskutieren. Was mich mehr interessiert ist, ob denn eine vegane Ernährung jetzt zu einer Lage ist, Hunde gesund zu halten. Ist da alles drin? Da geht es halt ganz viel um, also es kommt in dem Video nochmal ausführlich, aber ich fasse das jetzt mal für euch. Habe ich mir so Einzelaspekte rausgesucht und die gehen wir mal ein bisschen detaillierter an. Mir geht es um Proteine und essentielle Aminosäuren. Man kann das so zusammenfassen, dass also die essentiellen Aminosäuren für Hunde sind Arginin, Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Threonin, Tryptophan und Valin. So, ganz schön viele.
Bitte aufmalen. Chemischen Prüfung lässt grüßen.
Ey, kannst du noch irgendeine einzige Aminosäure aufmalen?
Nein.
Ich auch nicht.
Vielleicht würde ich das Grundkonstrukt von einer Aminosäure hinkriegen.
Nicht mal das würde ich hinbekommen.
Ich sag vielleicht. Ich weiß nicht. Aber nein, ich könnte definitiv jetzt nicht Methionin zeichnen.
Ja, ne? Es ist irgendwie, ohne Mist, das ist, glaube ich, so einer der Aspekte im Studium, der so unsinnig ist. Kack-Aminosäuren aufzeichnen, ey, was ein Quatsch. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ne, das sind ja die essentiellen Aminosäuren, die man nicht aus anderen bauen kann. Weil, was ich interessant fand, generell, also ich muss vielleicht nochmal kurz ausholen, was ich jetzt gelernt habe, was ich eigentlich schon mal wusste, aber irgendwie so wieder ein bisschen vergessen habe, die Nahrungsmittel sind für uns Lebewesen aller Art scheißegal. Es geht nur um Inhaltsstoffe. Ob ich jetzt meine Proteine aus einer Sojabohne oder aus einem Schnitzel bekomme, ist meinem Körper kackenegal. Solange da die gleichen Aminosäuren drin sind, ist es einfach gleichwertig so. Und das ist genau der Punkt, weil wenn ich eine Sojabohne habe, da habe ich halt diese ganzen Aminosäuren drin. So, und das war's. Aber es gibt ein paar spannende Aspekte. Und zwar geht es um das Taurin. Wir wissen ja alle, das ist für Katzen super wichtig, aber es ist auch für Hunde wichtig, obwohl es keine essentielle Aminosäure ist. Und zwar können Hunde Taurin aus anderen Aminosäuren bauen, anders als Katzen. Wenn man kein Taurin hat, gibt es Herzprobleme, Augenprobleme. Ist einfach Kacke, also Taurin ist schon wichtig. Und jetzt hat man festgestellt, dass manche Hunde mehr Taurin brauchen als andere, weil Taurin beim Hund dazu verwendet wird, die Galle zu produzieren. So.
Mhm.
Und manche Hunderassen haben da einfach einen höheren Bedarf. Zusätzlich ist das Problem, dass eine vegane Ernährung den Taurinbedarf noch weiter erhöht.
Mhm. Macht okay, das warte. Das, was ich gerade aus deinem Vortrag mitnehme, ist, ich kann einen Hund vegan ernähren, wenn ich zusätzlich Red Bull ins Essen kippe.
Ja, genau. Das ist exakt das, was ich sagen möchte. Und dann schick den dreimal im Block, damit er die Energie wieder abarbeitet.
Das war eine schöne Folge. Bis zum nächsten Mal.
Genau. Tschüss. Nein, also, Taurin ist tatsächlich wichtig. Und das fand ich einen ganz interessanten Aspekt, weil man das irgendwie erst seit relativ kurzem weiß, dass Taurin halt, obwohl es keine essentielle Aminosäure ist, besonders veganem Futter hinzugesetzt werden muss. Die Begründung ist, dass die Ballaststoffe in veganem Futter höher sind als in fleischlichem Futter, in tierischem Futter. Und diese Ballaststoffe dazu führen, dass die Darmpassage höher ist und mehr Galle produziert werden muss. Dadurch wird mehr Taurin verbraucht.
Ah, ja, okay, so. Macht Sinn.
No? Und das bedeutet, dass man veganem Hundefutter Taurin hinzugeben sollte. Jetzt ist das, also das sollte man als Futtermittelhersteller wissen, aber es gibt Taurin auch, kann man auch aus pflanzlichen Ausgangsstoffen synthetisieren. Also man muss kein tierisches Taurin nehmen. Also kann man vegan bleiben. Das fand ich einen ganz interessanten Aspekt. So, und dann gibt es das andere Bottleneck sind Omega-3-Fettsäuren, weil die halt auch sehr, sehr wichtig sind. Und die werden in der Regel aus tierischen Produkten, besonders aus irgendwelchen Viechern aus dem Meer, sei das jetzt Krill oder Fisch oder wie auch immer, werden Omega-3-Fettsäuren gewonnen.
Mhm.
Aber man kann Omega-3-Fettsäuren auch aus Seetangarten aus bestimmten gewinnen. Das ist halt nur teurer, weil es davon weniger gibt und die Verarbeitung irgendwie komplizierter ist. Das heißt, so generell das, was ich herausgefunden habe, ich greife jetzt schon mal auf das Fazit, das ich dann auch im Video nochmal besprechen werde, vor. Eine vegane Ernährung ist total gut möglich, aber man muss halt gucken, ob man an ein gutes veganes Nahrungsmittel rankommt. Weil die getestet wurden, und da gibt es interessante wissenschaftliche Untersuchungen zu, die halt zum Beispiel in alle verfügbaren veganen Hundefutter 2018 in den USA und Kanada sich angeguckt haben. Und da war die Qualität halt variabel, sag ich mal. Also von gut bis kacke war alles dabei. Mhm. Und zwar auch innerhalb einer Marke.
Ach krass, okay.
Das heißt, ich kaufe eine Marke veganes Hundefutter und der eine Sack ist gut, der andere ist kacke. Und das darf halt nicht sein.
Ja, ja, klar.
Plus, dass es halt eine Untersuchung gab, die hat sich angeschaut, ob da tierisches Protein drin ist und hat in fast allen Verunreinigungen von tierischen Proteinen gefunden. Ist auch so ein bisschen fraglich, ob das so geil ist.
Von Säugetierprotein?
Ja.
Ah.
Aber immerhin, sie haben es dann getestet, keine Hunde- und Katzenproteine. Das ist doch schon mal gut.
Ah, das ist doch nett, ja. Keine CSE.
Man muss halt dazu sagen, also die sagen auch selber in der Studie, sie wissen nicht, welche Mengen da drin sind. Es kann sein, dass das halt einfach, weil es im gleichen Werk produziert wurde, irgendwie Staub ist, der dann von dem anderen Band irgendwie darüber kam, aber es ist halt trotzdem eigentlich nicht so geil. So, also vegane Hundeernährung, eigentlich null Problem und gutes veganes Hundefutter, da gibt es einen super coolen Fallbericht, die haben so Schlittenhunde, Huskies haben sie einmal vegan und einmal mit tierischen Produkten ernährt und die haben halt genau gleich performt und denen ging es genau gut.
So krasse High-Performer.
Ja.
Sind okay, halt verrückt.
Übelst die Athleten und denen ging es auch gut. Also es ist möglich, aber es gibt das halt nicht zuverlässig, dass ich mir ein veganes Hundefutter kaufe. Es gibt gute vegetarische, aber vegan not so much bisher. Das ist halt das Problem.
Das wird sich noch ändern, oder?
Ja, genau. Und das ist das, wo ich hin möchte. Ich glaube, es macht Sinn, zumindest mal vegetarische Futter mit zu benutzen. Weil ganz initial meinten wir, so dieses Label, oh, du bist jetzt 100% vegan, jetzt bist du irgendwie gut. Das ist halt Bullshit, weil alles, was man weniger an tierischen Produkten verwendet, ja schon zu weniger Tierleid und zu weniger Treibhausgasemissionen führt und damit ja gut ist. Das heißt, wenn man vegetarisches Futter oder veganes Futter mitbenutzt, dann ist das schon ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn man das dann kauft, dann sehen die Hersteller, ah cool, das scheint sich zu verkaufen, die Nachfrage scheint da zu sein, dann wird dieser Prozess auch noch weitergetrieben. Und ich glaube, in 5, spätestens 10 Jahren werden wir diese Diskussion nicht mehr führen müssen, weil es dann einfach so viel veganes Hundefutter auf dem Markt gibt, das halt einfach hohe Qualitätsstandard hat, dass wir diese ganzen Kinderschuhprobleme nicht mehr haben. So.
Ja, also muss natürlich auch noch die Bereitschaft für wachsen, aber wenn es Tierärzte gibt, die Meinung verbreiten, dass das machbar ist, das ist doch schon mal nicht verkehrt.
Ja.
Ja, aber ich, also unterm Strich ist es halt, ich meine, man muss schon auch sagen, dass ja die allermeisten Hundefutter aus tierischen Nebenerzeugnissen gemacht werden, ne? Also dass für viele Futtermittel keine Extraschlachtung oder zumindest nicht in dem vollen Umfang Erschlachtungen stattfinden, wie man sich das vorstellt. Das ist jetzt nicht ein Schwein für 10 Dosen Hundefutter, sondern halt das meiste sind Produkte, die sowieso bei unserem eigenen Fleischkonsum anfallen. Ne? Das ist ja
wusstest du übrigens,
schon,
ich habe das jetzt erst gelernt, dass die Definition von tierischen Nebenerzeugnissen im Endeffekt, also es sind eigentlich Organe. Oh, das ist das, ne? War mir gar nicht so bewusst, weil ich irgendwie meine Schlachthofzeit verdrängt habe. Und so, das ist halt irgendwie die Nieren und die Leber und gar irgendwas.
Aber
so
doch auch
Kram.
Sowas wie Zunge und so Kram, oder?
Genau,
was nicht
im
vollen Umfang verwendet wird. Ja.
Aber halt nicht so das, was man immer hört, oh, das sind irgendwie, das ist das Fell vom Tier. Also, nee.
Ach so, ja, okay. Verstehe, was man. Nee, das. Alles, was wir nicht essen wollen, was uns zu ekelhaft
ist. Aber nicht
ist.
Essen wollen, nicht essen richtig. Können, sondern nicht essen wollen. Das ist halt die Unterscheidung.
Ja. Okay, gut, ich bin auf dein Video gespannt.
Ja, ich habe da eine Bitte. Also die ganzen Studien werde ich alle in dem Video verlinken. Das wird, ich hoffe, das kommt noch diese Woche, weil das wird irgendwie eine größere Aktion. Es wird mega den Shitstorm da drunter geben. Also wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann schreibt was Nettes drunter. Ich weiß Ausgleich, weil ich mich eher pro veganer Ernährung äußern werde und das wird, glaube ich, zu Problemen führen. Also, ja, wenn ihr das seht, schreibt irgendwie was Nettes drunter und dann freue ich mich.
Aber du hast auch eine nette Community, Karim.
Ja, habe ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ausschließlich diese Community dieses Video sehen wird oder irgendwelche Leute, die sagen, nein, der Hund ist ein Wolf, das ist unnatürlich.
Willst du etwa einen Clickbait-Titel machen? Wag dich, Karim.
Bin ich noch unentschlossen. Mal schauen, vielleicht wird es ein bisschen clickbaity. Mal gucken.
Okay, alles klar. Das war's. Wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Yes, bis dann. Ciao.
Ciao. Wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. In unserer Diskussion am Anfang meinte ich natürlich Frau Professor Hartmann, ihr werdet es euch wahrscheinlich gedacht haben. Ihr erreicht uns wie immer über Instagram bei Karim @der-YouTube-Tierarzt oder per E-Mail unter breakingvet@gmail.com. Bis zum nächsten Mal.